Moin, liebe Fans der SV Meppen, hier ist von 1912 euer SV Meppen Podcast mit Tobi Lukas.
Moin seid.
Moin, moin. Heute spezielle Doppelfolge.
Doppelfolge, ja, aufgrund der englischen Woche. Wir kriegen es auch halt nicht immer hin, also so innerhalb von 2 Tagen dann noch einen Podcast wieder aufzunehmen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Dann müssen wir halt auch mal Abstriche machen und dann gibt es halt 2 Folgen auf einmal. Und wenn wir ehrlich sind, wer will noch lange über Halle reden?
Ja, das will niemand, aber leider müsst ihr euch das ein bisschen anhören. Also wir bauen, die Folge ist auch ein bisschen anders aufgebaut als sonst immer. Also wir besprechen so beide Spiele logischerweise. Das ist noch nicht so anders als sonst, aber nicht so nacheinander, sondern so ein bisschen gegenübergestellt. Was hat in Halle funktioniert oder nicht, besser gesagt, und was hat in Lautern besser funktioniert?
Was hat in Halle funktioniert, ist, glaube ich, der Bus
gewesen. Warte mal, die Kategorie, was hat in Halle funktioniert? Nichts. Weiter. Ja,
der Bus hat funktioniert.
Der Bus, genau.
Zurückgekommen
sind wir. Hin- und Rückreise hat wunderbar funktioniert.
Anders als bei Viktoria Köln ja seinerzeit, aber gut.
Ja.
Aber an erster Stelle möchte ich erst noch ein riesen Dankeschön aussprechen an unseren Nicht-Podcast-Fan Pogge, der es möglich gemacht hat, dass ihr schon im Oktober, das heißt in der vergangenen Woche, bereits die Frauen-Episode hören konntet. Wir haben auch schon einiges an Feedback da hergekriegt, auch aus Richtung der Mannschaft, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und wir können hier schon verkünden, dass wir da auf jeden Fall in mittelfristiger Zukunft auf jeden Fall einen weiteren Podcast aufnehmen werden und dann halt auch mit Besuch, um uns in dem, was wir vielleicht falsch erzählt haben, zu korrigieren, beziehungsweise noch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ja, freut euch schon mal drauf.
Wird bestimmt richtig super. Ich habe auch schon richtig Bock drauf.
Ja, ich auch. Aber nochmal auf jeden Fall vielen Dank an Pogge, dass er das möglich gemacht hat. Danke für die 5 Euro. Finden wir cool, dass die Community so ein bisschen auch hinter uns steht und uns auch
definitiv
bisschen Respekt zollt dafür, was wir hier geleistet haben.
Ja. Man hört ja auch aus den SV Meppen-Kreisen immer, dass Sponsoren wichtig sind. Da weiß man ja auch schon, worauf das jetzt hinauszielt. Also wir durften leider gegen Kaiserslautern jetzt mal den Sprung zum zweiten Spiel machen.
Wir öffnen heute mit unserer liebgewonnenen traditionellen Kategorie das Wort zum Spieltag. Genau, und es geht halt darum, wie das Stadion am vergangenen Heimspiel Samstag besetzt war. Jetzt wollte ich dich aber nicht weiter unterbrechen und erzähle, wo ich
eben Lukas... Ich kann es gerne weitererzählen. Also es ging halt darum, dass Corona-bedingt halt nur 500 Leute rein dürfen. Und der SV Meppen betont ja quasi immer, wo er kann, dass entweder wenn ein Sponsor, muss ihn ja nicht nennen jetzt, aber es ist trotzdem eine schöne Geste, auf Karten verzichtet, um den Fans zu
bereitzustellen. Ganz ehrlich, ich bin bereit, das war Rotkötter, die in dieser Zeit wieder auf sehr viele Karten verzichtet haben und den Respekt zoll ich dann auch gerne. Finde ich klasse, wenn die sagen, wir brauchen die Karten gerade nicht oder es brauchen nicht so viele für unsere Belegschaft da sein, dass sie das dann für die Fans freigeben. Das finde ich halt schon, dass man das gut erwähnen darf.
Wir haben da ja auch nichts von, deswegen kriegen wir morgen kein gegrilltes Hähnchen, aber...
Ja, gibt dann natürlich auch Sponsoren, die ihre Karten sozusagen dann für sich beanspruchen. Das ist jetzt gut oder schlecht, kann man so sagen, aber oder kann man sagen, wie man möchte. Trotzdem gibt es natürlich auch Sponsoren, die, ich sag mal, mehr Karten ordern, obwohl sie gar nicht brauchen.
Ja, und das ist so ein bisschen, was uns am Wochenende auch aufgefallen ist. Da müssen sich wohl beide Seiten so ein bisschen Schuh anziehen. Ich sag mal, der SV, der da das Pendel vielleicht in die falsche Seite ausschlagen lässt, da, wenn du auf der einen Seite Solidaritätsdauerkarten verkaufst und auf der anderen Seite natürlich deine Sponsoren hofierst, ist es aber vielleicht so eine Frage von Taktik abzuklappern, ob die Karten wirklich benötigt werden. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wenn wir halt nochmal bei dem Wort Solidarität sind, die Sponsoren ein bisschen in der Pflicht zu sagen, pass mal auf, von meinen Männern hier, da wollen nur, oder Frauen, Gott, da wollen nur 4 Leute hin, ich habe 10 Karten, die anderen 6 tun wir wieder in den Topf, weil ich weiß, es gibt halt Fans, die haben dafür bezahlt oder würden dafür bezahlen, ins Stadion zu gehen. Und es ist schöner, als wenn, so wie es passiert ist, halt leere Ränge da sind. Bei 500 Leuten wohlgemerkt leere Ränge da sind. Angeblich nicht vergeben sind. Ja. Also ja, alles, was ich gehört habe, auch von Leuten, die im Stadion waren, ist so, dass wir da nicht von 500 Leuten sprechen. Und das macht einen schon ein bisschen, ja, traurig ist schon noch so ein bisschen zu wenig gesagt fast.
Auch ein bisschen verärgert. Also es gab ja dann Leute, so wie wir beide, die halt nicht ins Stadion dürfen. Auch ein Grund, warum es so war, ist anscheinend, wenn man sich Karten reserviert, in Anführungsstrichen, und die nicht sofort bestellt, weil wenn man dann mehrere auswählen möchte, weil halt mehrere Solidaritätsdauerkarten halt auch beieinander sitzen möchten, so wie es halt bei uns der Fall war, wird das einfach überschrieben sozusagen. Also ich habe angeklickt.
Also kein sicherer Warenkorb, wenn man so will.
Dann hieß es dann, aber nein, die ersten sind schon stellt quasi, also bitte die nächsten. Oder Corona-Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Ja, das habe ich erst überhaupt nicht verstanden, weil ich kannte das nicht. Normalerweise heißt es, du klickst das an, dann ist das für dich reserviert, wie du vorhin schon sagtest. Aber bei dem Ticketanbieter vom SV Meppen ist es leider nicht so. Das weiß ich jetzt für das nächste Mal. Da muss man sich halt irgendwie anders versuchen, an Karten zu kommen.
Ja,
aber trotzdem auch an alle Sponsoren, wie du gerade schon sagtest, bitte nehmt doch nur so viele Karten in Anspruch, wie ihr auch wirklich braucht. Das ist euer gutes Recht, das ist in Ordnung.
Genau.
Das ist auch nicht verwerflich. Trotzdem ist es verwerflich, wie du es sagtest, ich brauche 4, nimm 10 Karten. Wenn du welche verlosen möchtest, alles gut.
Genau, das wollte ich nämlich gerade auch noch sagen. Es gibt ja welche, die haben dann ihre Karten genommen und noch verlost. Da kann ich mich auch noch mit anfreunden, denn da haben zumindest einige Fans noch die Möglichkeit, ins Stadion zu kommen und sitzen, da sind keine leeren Plätze da. Das ist schon mal, das kann ich noch verstehen. Ich meine, der Sponsor hat dann für die Karten bezahlt. Okay, wenn er dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen so eigennützig reagiert und sagt, ich mache daraus ein Gewinnspiel, weil es für mich gute Werbung ist, dann ist das noch vertretbar. Aber einfach so die Karten zu nehmen, um sie dann verfallen zu lassen, oder einfach so, was ich halt auch, was ich auch halt nicht so charmant finde, ist, wenn ein Sponsor hingeht und sagt, pass mal auf, mein Mitarbeiter will da hin, logischerweise geht er nicht alleine hin, also nimmt er seine Frau mit oder sowas alles, aber pass mal auf, ich habe hier noch 2 Karten, nimm sie mit und nimm mit, wen du willst, finde ich halt auch fragwürdig. Wie gesagt, wir reden gerade von Solidarität, es fällt uns allen nicht leicht, wir müssen alle Abstriche machen. Und ich meine, klar, jetzt sind wir beide noch ein bisschen verbitterter, weil wir jetzt halt auch davon betroffen waren und nicht im Stadion waren. Aber wir sind ja nicht die Einzigen. Es geht vielen so, die dann keine Karten gekriegt haben. Und dann ist das halt schon so ein bisschen traurig. Und da würde ich mir wünschen, dass halt die Sponsoren ihre Pflicht, ja, Pflicht ist ein bisschen hart gesagt, aber halt auch ihre Verantwortung erkennen und dann diese Plätze freilassen für Fans, die im Zweifelsfall sogar schon für die Karten bezahlt haben.
Ja, genau. Das war unser Wort sozusagen.
Das Wort zum Spieltag.
Um das jetzt abzuschließen, kommen wir auch direkt zu den Spielen jetzt. Also Halle ging es ja los in Halle, die englische Woche. Es war das Mittwochspiel.
Genau,
nach auswärts. Auswärts, genau, in Halle. Nach einer guten Leistung gegen Viktoria Köln, was viele auch vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber man muss sich immer halt in Erinnerung rufen, wie dieses Spiel zustande gekommen ist, wie man gespielt hat. Auch unter welchen Voraussetzungen, mit einem Mann weniger eine Zeit lang. Aber ja. Mit der guten Leistung hatte man eigentlich gedacht, jo, da kann man jetzt gegen Halle drauf aufbauen, weil Halle, die zwar ausgeruht waren, weil die ja Corona-bedingt spielfrei hatten, bei MSV Duisburg waren ja mehrere Corona-Fälle, die dann dazu geführt haben, dass das Spiel abgesagt wurde. Die waren jetzt etwas ausgeruhter als wir. Allerdings kann man das nicht als Grund nehmen für diese Leistung, die wir da gesehen haben. Also das war wirklich...
Ja, Leistung ist sogar noch das falsche Wort, ehrlich gesagt. Also ich habe mich sehr, sehr erschreckt. Denn was da war, das war ja schon fast kein Fußball mehr.
Ja, können wir sagen, wer noch so gespielt hat. Also Janik Jeskaczewski hat von Anfang an ran dürfen, weil Markus Barmert einen Rippenbruch sich zugezogen hat. Das war auch schon krass, hat er gegen Köln den zugezogen und hat trotzdem das Spiel noch zu Ende
heftig, ne?
Gezogen.
Ja, ich glaube, Rippenbruch, das ist auch was du dann nicht unbedingt merkst. Ich glaube,
Adrenalin und so.
Ich schätze, du denkst dann, das ist Seitenstechen.
Das tatsächlich im
Augenblick und überspielt das, dann kann ich mir
gut vorstellen. Ich glaube auch, und durch Adrenalin, da
auf jeden Fall
drückt man den Schmerz aus dem Körper.
Gute Besserung von unserer Seite.
Auf jeden Fall, ja. Mal gucken, ob er jetzt wieder spielen kann. Ich denke mal, noch 1-2 Wochen wird er wohl noch verzichten müssen. Und Tankulic hat für Leugas gespielt, der die rote Karte absitzen musste.
Ja. Was ja Gott sei Dank nach der englischen Woche jetzt auch vorbei ist.
Das ist der Vorteil an so einer englischen Woche, ja. Ja. Dass dann recht schnell die Strafe von 2 Spielen abgesessen wurde. Ja, also die Anfangsphase, also in Halle war noch einigermaßen okay. Ich würde so sagen, vielleicht die ersten 5 bis 10 Minuten waren halt noch einigermaßen ansehnlich. Da hat man auch gemerkt, dass Halle eigentlich auch nicht so eine hohe Qualität hat. Da halt noch ganz gut mithalten konnte. War aber anfällig nach hohen Bällen, das hat man so ein bisschen gemerkt. Auch in der 11. Minute, wo dann das 1-0 fiel, wo Osee den Ball nicht klären konnte und verteidigen, als er Ball...
Osee einen hohen Ball nicht klären kann, das ist schon...
Ja,
im Prinzip ist er ja quasi auf gleicher Höhe mit dem Ball dann.
In dem Fall war das Problem halt, dass sozusagen, als der Ball dann auf den Boden gefallen ist, sozusagen er den nicht technisch irgendwie unter Kontrolle bringen konnte und so ist er dann durchgegangen und Dele hat das 1-0 gemacht. Muss man sagen, jetzt gegen Kaiserslautern, die Anfangsphase war insgesamt, ja... Man hat gemerkt, dass dieses Spiel Halle einen nachträgt, dieses 4-1. Deswegen hat man da versucht, aber hat jetzt nicht so hohes Pressing gehabt beim Lautern-Spiel, hat sich mehr so zurückgezogen und war halt so mehr Kontrolle bemüht.
Ja.
Das hat das Spiel in Halle auch so ein bisschen vorausgeworfen. Ja, aber nach dem 1-0 gab es das 1-1 fast im Gegenzug. Fehlpass von Maste, den Tanku, in den Lauf von Tanku, der stark ins
Lange geschossen hat. Was für ein schönes Tor, was für ein schönes Tor, wirklich. Da habe ich noch sehr viel Hoffnung geschöpft, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Denn das war wirklich ein bombastisches Tor. Mich hat sehr gefreut, dass Tanku das geschossen hat. Wobei ich mich im ersten Augenblick noch ein bisschen geärgert habe, denn auf der rechten Seite stand El Helbe, war es, glaube ich, ziemlich frei. Also er hätte einfach rübergeben können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen safer gewesen, das da reinzusetzen. Aber das im Endeffekt
sehr frei, Gott sei Dank.
Ja, im Endeffekt hat er selber abgezogen, das Tor gemacht. Ich hoffe, habe auch gehofft, dass das für Tanku so ein kleiner Knotenlöser ist, der ja immer so ein bisschen Probleme hat mit dem letzten Schuss, sage ich jetzt mal.
Hat auch nicht viel gespielt bisher, also kein Stammplatz.
Deswegen. Nee, aber leider hat sich das ja nicht so bewahrheitet im Laufe des weiteren Spiels.
Nee, nicht so wirklich. Man kam nicht so richtig in die Zweikämpfe. Halle hat immer mehr das Heft in die Hand genommen. Die waren sehr bestimmt und das sage ich auf einem sehr niedrigen Niveau. Also die haben jetzt nicht uns, also man hat denen nicht angemerkt, dass das eine starke Drittligaleistung war. Genau. Also die haben auch richtig übel gespielt. Ja. Aber für Meppen hat halt gereicht, muss man leider sagen.
Also traurig, aber wahr. Denn Halle hat tatsächlich auch keine Drittligaleistung erbracht. Nee. Und dann möchte ich gar nicht wissen, wie man uns das deklarieren sollte. Denn
ja, kann man sich ja dann selber. Also jeder, der es gesehen hat, weiß es ja auch. Und jeder, der es nicht gesehen hat, kann sich da die Schlüsse draus ziehen, wie unsere Leistung war.
Ich glaube, unsere Jungs selber wissen, dass sie mal die Leistung
unterirdisch war. Ja, auf jeden Fall. Folgerichtig kam halt auch in der 25. Minute. Diesmal wieder nach, also was sage ich wieder, also nach einer Ecke. Das 2-1, wo dann richtig die Zuordnung komplett gefehlt hat. Es war unordentlich sozusagen.
Ja, vorher war ja noch eine starke Parade vom Plockmann, der das ja noch in die Ecke gedrängt hat. Vorher, sonst wäre das Ding ja schon drin gewesen.
Ja.
Also da auch eigentlich top gehalten zu dem Zeitpunkt noch vom Plockmann, der halt auch so ein bisschen
Wie gegen Köln so ein bisschen. Also
ärgerlich. Ein bisschen verloren hat quasi. Also ich sag mal, also an seiner Leistung. Die wurde halt tatsächlich zunehmend im Spiel auch etwas schlechter, was aber insgesamt der Mannschaftsleistung. Ja,
beim 2-1 würde ich da eher noch der Abwehr.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Ja, da würde ich Plogmann noch nicht mit reinnehmen. Nee. Das war eher beim 3-1, das muss er sich ankreiden. Aber man hat so ein bisschen gemerkt, Plogmann, der eigentlich sozusagen der Fels in der Brandung war, wenn es hinten nicht funktioniert hat, holt er die unhaltbaren Bälle trotzdem irgendwie raus, hat sich jetzt so ein bisschen anstecken lassen. Das ist halt so. Wenn du viel verlierst, ist ja jetzt ja die 5. Niederlage im 6. Spiel gewesen. Es ist selten so, wir haben ja doch ein paar Spiele unglücklich verloren und waren auch nicht so schlecht oder auch manchmal auch besser als der Gegner. Aber du kannst eine gute Leistung bei einem wachsenden Niederlagenkontingent sozusagen nicht aufrechterhalten. Es passt sich immer die Leistung dann den Ergebnissen an. Umgekehrt ist es halt ein bisschen schwieriger, dass du die gute Leistung aufrechterhältst und trotzdem immer verlierst. Irgendwann, das ist auch eine Kopfsache, glaube ich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann ja so bleibt.
Nee, das ist richtig.
Deswegen also Meppen auch richtig schwach in der ersten Halbzeit. Das zog sich dann durch. Man wollte wohl in der zweiten Halbzeit dann so sein zweites Halbzeitgesicht zeigen. Es hat aber leider nicht funktioniert.
Ja, immer zweite Halbzeit stark, so wird es ja sogar von den Moderatoren immer deklariert.
Ja, genau.
War aber gar nichts von zu sehen.
Nee, absolut nicht. In der 50. Minute kam dann, war das Spiel durch. Ich habe es gesagt eigentlich in unserer WhatsApp-Gruppe, das Spiel ist durch. Lutz sagte dann noch, mal abwarten und so.
Dein Bruder.
Also da war mir auch klar, irgendein Tor reinkriegen durch eine Ecke, durch einen Standard, auch wenn die Standards bei dem Spiel auch wieder unterirdisch waren, klappt ja ab und zu mal, gerade wenn Halle so schwach ist. Aber nach dem 3-1 war mir klar, wie sollen die hier zwei Tore schießen?
Genau, wo? Kampf da, wo soll der Kampfgeist jetzt noch herkommen?
Ja genau, wenn du wieder so einen Nackenschlag kriegst und jetzt Plogmann auch noch daneben gegriffen hat bei einer Ecke und ja, der Ball wird von Dersdorf ins Tor gestolpert so ein bisschen. Das war, ja, quasi, das Spiel war, wir waren tot.
Ja, kann man leider so sagen.
Eins, was ich mir noch positiv aufgeschrieben hatte, das war beim Kaiserslautern-Spiel auch so ein kleines bisschen, dass wir also beide Mannschaften waren eigentlich so fair und freundschaftlich so ein bisschen unterwegs. Also ich sag mal, wenn einer einen umgegrätscht hat, dann hat er ihm hochgeholfen, hat ihm noch eben abgeklatscht und gesagt, hier alles gut und so. Sieht man ehrlich gesagt auch nicht, vor allem wenn man das Viktoria Köln-Spiel davor in den Sinn hatte.
Ja, das ist eine ganz andere Leistung gewesen.
Ja, das fand ich immerhin noch schön. Also das möchte ich auch gerne erwähnen, dass so muss es eigentlich sein, dass du dann auch dem aufhältst, wenn du ihn jetzt oder wenn jetzt Zweikampf und Ball gehen zu Boden, wenn man einfach, da merkt man halt einfach, da ist kein böses Blut.
Nee.
Und so muss das eigentlich auch sein, so im Fußball generell.
Ich meine auch gerade, wenn schon 3-1 steht, dann hast du auch kein böses Blut mehr zu verteilen, was willst du da noch?
Ja.
Ich meine, unsere Jungs nochmal, die werden sich der Schwäche dieser Leistung selbst bewusst gewesen sein und wissen dann auch, dass sie da keinen anderen als sich selbst für verantwortlich machen können.
Ja. Richtig, genau. Also muss man wie sagen, es, die erste Chance nach dem Tor war halt in der 64. Minute, hatte ich mir aufgeschrieben. Und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen die einzige, die wir noch hatten. Ja, es fehlte an allem. Also viele Fehlpässe, hohe Bälle ins Nichts. Also man hat wieder das altbekannte Mittel. Einfach den Ball nach vorne pöllen und der Helve kriegt ihn wohl irgendwie verteilt oder Piosek. Aber das hat absolut nicht funktioniert. Nee. Also so viele Fehlpässe, hohe Bälle ins Nichts, genau. Keine Körpersprache, kein Biss. Also es fehlte wirklich an allem. Das 4:1 durch Beutern, also aus spitzem Winkel, das war ein bisschen wie das 2:0.
Habe mich noch ein bisschen geärgert sogar, weil, also alles schön und gut, aber Terence Beuth ist jetzt nicht so mein Lieblingsspieler, muss ich sagen, in der dritten Liga.
Auch ich mag ihn eigentlich wohl, aber jeder, der Tore gegen uns schießt, ist natürlich ein verachtenswerter. Oder so ähnlich. Ja, nee, Beuth ist ein cooler Typ eigentlich.
Verachtenswerte Menschen sogar, die schon für uns Tore geschossen haben.
Ja. Ich mache ihn wohl, immer, wenn ich im Interview höre, freue ich mich ehrlich gesagt, weil er eigentlich immer
ein authentischer, cooler Typ ist. Ich wollte sagen, im Interview kommt er auch immer ganz nett rüber und sowas, alles auf dem Platz finde ich ein bisschen, Assi ist noch ein bisschen hart gesagt sogar, aber sehr uncharmant, sagen wir sehr uncharmant.
Nach dem 4:1 hätte es eigentlich auch noch höher ausfallen können,
gab
noch gute Chancen für Halle, ich weiß gar nicht, war noch eine Latte oder ein Pfostenschuss dabei, war egal, so richtig. Aber das ist eigentlich auch schon alles. Wir sind jetzt ein bisschen durchgerusht, weil ehrlich gesagt gibt es über das Spiel nicht viel zu sagen.
Außer, dass es eine grottige Leistung war.
Es war eine grottige Leistung.
Das haben wir deutlich gemacht und wie gesagt.
Thorsten Frings war danach mehr in der Kritik als zuvor, logischerweise. Ja. Also das war auch wirklich die erste richtig schwache Leistung. Ich würde sagen, gegen 1860 waren wir auch unterlegen. Gegen Viktoria Köln mindestens einen Punkt verdient gehabt.
Genau, da war man quasi gleich auf unterwegs sogar in dem Augenblick, was ja halt auch so ein bisschen, wenn du die Tabellenposition der jeweiligen Mannschaft anguckst, ein bisschen schockierend ist, dass du halt gegen Viktoria Köln, die tatsächlich oben dabei waren, halt dann relativ gut mithalten konntest, da halt von Pech reden kannst, dass du das Tor nicht noch gemacht hast.
Ja.
Und dann hast du Halle da, die halt deutlich weiter unten in der Tabelle stehen und kriegst nichts geschissen.
Ja, und auch so eine unfassbare Leistung abgeliefert haben und dann trotzdem noch, also man kann es nicht in Worte fassen, wie klar die besser waren als wir. Also,
ja, also es hat mich auch mehr als schockiert. Die Hoffnung war so groß nach dem Viktoria-Spiel, dass bei uns der Knoten jetzt bei Platz.
Ja.
Und dann kriegst du so einen Magendämpfer da rein. Ey, Wahnsinn.
Ja, also das war wirklich krass. Und dann, Thorsten Frings hat es ja nicht so mit Interviews, muss man ja immer wieder sagen.
Also das war eines der schlechtesten Trainerinterviews, die ich jemals gesehen habe.
Ja, generell muss man einfach sagen, er schafft es nicht, oder sagen wir es anders, er macht sich immer sehr angreifbar, wenn er dann, hat ja auch gesagt, wir haben die erste Halbzeit zum Teil dominiert.
Boah,
das sagst du halt einfach nicht. Selbst wenn er es so gesehen hat.
Ich frage mich, ob er zeitgleich ein Bremen-Spiel gesehen hat oder sowas auf dem Handy oder so, keine Ahnung.
Ja, aber dann aus 2008 oder so. ist halt alles doof gelaufen, wie er das dann auch sagte. Und ja, individuelle Fehler, als ich das schon wieder gehört habe, da kam mir wieder die Galle hoch, sozusagen. Also, individuell Fehler. Ich glaube, er meinte es so, dass du den individuellen Fehler halt nicht verteidigen kannst und danach dann besser verteidigen musst, sozusagen. Aber wenn du sagst, was sollen wir machen bei individuellen Fehlern, klingt das immer so hilflos und auch so, ja, der Mann hat doch keine Ahnung. Will ich ihn jetzt definitiv nicht unterstellen, weil das Spiel danach hat ja gezeigt, dass er Risiken gegangen ist, die auch funktioniert haben. Aber trotzdem, wie er sich in Interviews gibt, das macht ihn angreifbar. Ja. Sehr angreifbar aus der Fanszene. Der wird, glaube ich, auch keine großen Fans von der Fanszene haben.
Ich glaube auch. Also gerade von Fanseiten her, die Schlinge um den Hals sitzt sehr eng. Jetzt vielleicht gerade nach Lautern etwas schwächer. Aber ich glaube, wenn du in Dresden nicht nachlässt, dann hat er sofort wieder ganz starke Kritik auf seiner Seite.
Das ist das Problem. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und das ist eigentlich auch ein bisschen unfair, weil Neidhardt hieß es dann zum Beispiel vorletztes Jahr. Gut, da gab es natürlich auch kritische Stimmen. Da waren wir ja noch sehr, sehr, sehr lange unten drin. Die Gefahr ist jetzt natürlich immer noch da, die ist nicht weg, das ist logisch.
Doch, um Gottes Willen, wir stehen gerade mal knapp über dem Strich, ne?
Ja, und das auch nur, weil Duisburg, die unter uns stehen, zwei Spiele weniger haben. Also.
Ja, und da, ich wollte sagen, wenn wir uns angucken, wer unterm Strich steht, die gehören da irgendwie gefühlt fast alle nicht hin.
Ja, das ist alles ein bisschen,
Die Liga wird sich noch selbst regulieren.
Ja,
muss. Und da musst du halt aufpassen, dass du da den Anschluss des Regulationszuges nicht verpasst.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, deswegen, also bei Neidhardt hieß es dann immer, jo, das kriegt er wohl irgendwie noch hin oder so, bla, aber der ist ja auch, hat er auch 7 Jahre auf dem Buckel, der hat den Aufstieg, das ist natürlich immer was, was einem hilft, sozusagen, in der Trainerhistorie. Und Thorsten Frings hat halt jetzt die Hypothek Darmstadt und jetzt auch noch die Hypothek sehr schlechter Saisonstart.
Genau, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, auch sofort einig, dass das so schlecht läuft, das ist nicht im Sinne von Thorsten Frings und der macht das garantiert nicht absichtlich oder den interessiert das nicht, könnte man ihm auch vorwerfen, glaube ich halt auch nicht dran, denn ihm wird auch sehr deutlich bewusst sein, dass wenn er den Totalabsturz mit Metten so weiter vollzieht, wie es ja bisher
zu dem Zeitpunkt aussah,
wir waren Vorletzter, dann ist es mit definitiver Sicherheit sein letzter Trainerjob gewesen und das absolut ist mit Sicherheit etwas, was er auch nicht möchte. Ganz ja, im Gegenteil.
Es gibt wenig auch, wenn jetzt ein Verein sozusagen dann auf ihn guckt, der jetzt auch Trainerprobleme, also vielleicht ein Verein, der auf der Suche nach einem neuen Trainer ist oder das vielleicht irgendwie ein Aussehen, der guckt sich auch einen Thorsten Frings an, wenn man sich jetzt Neidhardt anguckt zum Beispiel, Rot-Weiß Essen wird gewusst haben, warum man sich einen Christian Neidhardt holt. Da läuft jetzt im Moment auch ganz gut.
Guckst du dir das Konto an von Rot-Weiß Essen im Augenblick, dann weißt du auch, warum wirklich.
Ja, aber Rot-Weiß Essen in der Regionalliga West ist ja so ein bisschen wie das, ja, Bayern will ich nicht sagen, eher das Borussia Dortmund, aber Borussia Dortmund ist gerade das Borussia Dortmund der Regionalliga West. Weil die sind ja gerade Erster.
Ach so, okay.
Ja. Aber das ist halt, da ist, ja, die spielen halt im oberen Drittel mit und dass wir halt nicht, hat er Thorsten Frings in einem Interview auch wieder in einem sehr unglücklichen Interview gesagt, nach dem Kaiserslautern-Spiel, muss ich einfach sagen. Aber dass das nicht unser Anspruch ist, um mitzuspielen, das ist klar, das ist auch den Fans klar. Das muss Thorsten Frings aber auch klar sein.
Gerade wenn du so große Umbauten wie diese Saison vor dir hattest, ja, dann ist das ganz logisch. Aber es kann auch nicht das Ziel sein, am Ende der Saison zu sagen, wir sind 16. Punkt.
Ja,
sondern und ein bisschen besser kann es schon sein.
Thorsten Frings hat halt gesagt, ihn wundern die Ansprüche, die die Fans an den SV Meppen stellen, weil wir sind halt nur der SV Meppen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo halt die großen Diskussionen aufkamen, sind wir 19. Und die Ansprüche, selbst eines SV Meppen, ich kann es ja schon nicht hören, wenn die Gegner das sagen und jetzt sagt sogar unser eigener Trainer das mal nicht mit angreifbar machen, ja, heißt es ja, ja, unsere Ansprüche können nicht das sein, was wir letzte Saison gebracht haben. Da hat er zum Teil ja auch recht, aber trotzdem kann es nicht unser Anspruch sein zu sagen, wir haben jetzt 5 von 6 Spielen verloren, ja, alles gut.
Das ist unser Anspruch, rechnen
wir
hoch.
Wir sind halt nur Meppen, ja, wir rechnen ja nicht damit, dass wir drinbleiben. Genau damit rechnet halt jeder,
ja,
dass wir drinbleiben.
Ich denke auch,
jeder also Fan.
Drei Saisons hast du dich top verkauft in der Liga, jedes Mal wieder, ja, auch wenn du zwischendurch Talfahrten hattest oder wie auch immer,
ja,
aber das ist mit Sicherheit das, was die Fans auch sehen wollen. Denen ist nachher scheißegal, ob du auf der 6. Position, auf der 9. oder auf der 12. stehst, aber Hauptsache du stehst auf einer dieser Positionen.
Ja,
genau. Meinetwegen auch noch die 15.
So, ja,
aber weißt du, Hauptsache du bist nachher safe und je eher du safe bist, je mehr Punkte du gesammelt hast, um sagen zu können, alles klar, gesichertes Mittelfeld, das ist unser Traumziel und mehr, ja, wollen wir auch gar nicht. Genau. Wenn der Kader wieder vernünftig läuft und gut aufgebaut ist, meinetwegen in 1-2 Jahren, dann können auch die Fans und dann werden die Fans auch wieder ein bisschen mehr träumen. Aber im Augenblick ist, glaube ich, jedem bewusst, hier geht es einzig und allein darum, diese Saison zu überstehen und die Mannschaft so stark zu machen, dass er in der nächsten Saison bessere Leistungen noch bringen kann.
Was wir als Fans natürlich auch wissen und was die Fans auch wissen, wenn wir absteigen sollten, wird es sehr, sehr schwer, den Sprung nach oben wieder zu schaffen.
Das ist so.
Und das wollen wir alle verhindern. Wir sind alle super gerne in der dritten Liga. Wir lieben es so, ja, hier zu spielen. Das macht einfach auch richtig Spaß.
Wir sind eine der Top 60 Mannschaften in Deutschland.
Genau.
Und ich glaube, das ist unser Anspruch.
Niemand hat Bock auf Oberneuland und auf Oldenburg und sowas alles. Wir wollen lieber wieder in unserer Liga spielen. Das ist super. Und deswegen muss das Thorsten Frings so bewusst sein, aber den Fans ist auch bewusst. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie die Ruhe erstmal kommt. Aber kommen wir erstmal zum Kaiserslautern-Spiel.
Jawohl.
Wir haben jetzt ja schon das Kaiserslautern-Spiel abgehakt, obwohl wir noch nicht mal angefangen
sind. Ja, richtig.
Es gab aber zumindest haben wir die Trainerdiskussion schon durch.
Ja, das ist gut.
Abgehakt. Vorerst.
To-Do-Liste.
Ja, also es gab eine sehr große Umstellung im Spiel. Also da muss man Thorsten Frings auch wirklich sagen, jo, das...
Das war aber so ein bisschen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt,
hast du ja am Anfang wirklich auch gedacht.
Also,
wie ist es denn, wenn wir 3-0 verloren hätten? Dann hätte es geheißen, oh, jo, er nimmt Egerer raus,
was statt
denn? Er baut die ganze Abwehr um und sowas alles, ne? Aber verletzungsbedingt muss man natürlich auch sagen, war auch viel, was dagegen, was diese Umsetzung halt
nötig gemacht hat.
Mhm. Genau. Aber ich finde ja sagen, muss ja sagen, dieses 4-1-4-1, wie wir gespielt haben, das hat mir richtig
gut gefallen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat auch super funktioniert und ich möchte jetzt schon sagen, haben wir jetzt bei Halle rausgelassen, also der Spieler des Spiels und sowas, da brauchen wir,
glaube ich, nicht drüber reden. Einzelkritik habe ich auch nicht mehr drin.
Nee.
Wenn ihr das gerne wieder reinhaben möchtet, schreibt mir gerne oder schreibt uns gerne auf Twitter und Instagram, Facebook und so. Ich habe jetzt eine Stimme gehört, die das nicht so gut findet.
Ja?
Und das ist jetzt sozusagen die Meinung aller. Ich mache das immer ganz gerne, aber...
Es ist so lange die Meinung aller, bis eine Mehrheit uns anders lehrt.
Genau. Deswegen die Spielerbewertung machen wir halt so mittendrin, so wie wir über
Tage. Genau, deswegen haue ich jetzt schon raus.
Bei Halle haben wir die auch abgeschlossen. Alle waren scheiße.
Ja, richtig. Und bei Kaiserslautern haue ich schon mal meinen Spieler des Spiels raus. Und das war nämlich Yannick Osé.
Yannick Osé, ich hätte ja Steff Puttkamer getippt.
Ja, weil er das Tor gemacht hat.
Ja, und dafür
liebe ich ihn.
Ja, bester Mann. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass du gesagt hast, ja, hier Torjäger Puttkamer. Torjäger, immer ein Tor, immer für ein Tor gut.
Unser neuer Stürmer. Ja, tatsächlich. Also, wie ich so gerne sage, der neue Jens Robben.
Ja, genau.
Schöne Grüße.
Ich wusste ja, dass das kommt. Da habe ich einfach mal nachgeguckt, wie viele Tore er so gemacht hat bei uns. Also, er hat in 87 Spielen 5 Tore gemacht.
Das also, finde ich aber auch relativ ordentlich für einen Verteidiger.
Relativ ordentlich, ja. Das hat Marcel Gebers ja in 3 Spielen geschafft.
Ja, okay.
Aber das ist ja nicht...
Schöne Grüße übrigens an Marcel. Gutes Interview auf Magenta.
Ja, da haben wir dich gut drauf vorbereitet. Ja, aber 4 Innenverteidiger. Also man hat ja auch gesagt, so, oh, okay, jetzt nimmt ihr auch noch Amin raus, was ja ohne Grund war so ein bisschen. Also wenn man sagt, der hat schlecht in Halle gespielt, hätten wir ja mit der A-Jugend spielen müssen oder so oder mit der zweiten Mannschaft. Aber nee, Putti kam rein für Jupp, genau, ich sag das mal eben. Al-Azameh für Amin, Andermatt für Egerer, das hat mich auch sehr gewundert, dass Egerer rausgenommen wurde. Immer eine Konstante eigentlich. Hämlein für Rama, das war mir ehrlich gesagt klar, dass Hämlein spielen wird, weil Hämlein natürlich gegen seinen Ex-Club, wo er da vom Hof gejagt wurde, muss man ja böse sagen, dass er da spielt.
Das wird dann die richtige Galligkeit aufbringen.
Naja, genau. Gallig ist er ja immer, genau. Und Bozic für Elhelve. Elhelve war auch verletzt.
Ja.
Vielleicht war das auch ein bisschen der Grund bei Egerer. Der wurde ja auch gegen Halle ausgewechselt. Vielleicht war ein bisschen angeschlagen.
Das davon, kann so sein, ja.
Ja, so rede ich mir das jetzt einfach mal schön. Das 4-1-4-1 ist, 4-1-4-1 hat natürlich auch einen großen Nachteil. Wenn jetzt Lörgers wieder fit ist, ist ja auch kein Platz für Egerer mehr da. Das ist aber eher ein persönliches Problem von mir jetzt.
Von dir, ja, genau. Also wenn das System so läuft, dann sollen sie es so weitermachen auf jeden Fall.
Ja, deswegen, also ich mag das. Das hat gut funktioniert. Das hat so ein bisschen das Zentrum wieder gestärkt. Da waren dann halt logischerweise 2 Anspielmöglichkeiten anstatt nur eine. Was mir am Spiel jetzt nicht so 100%ig gefallen hat, da kann er, glaube ich, aber selber nichts für, war... Wir haben quasi auch nur mit 10 Mann gespielt. Bozic hat nicht so richtig teilgenommen am Spiel.
Nee, das Gefühl hatte ich auch.
Das ist glaube ich, keine Kritik an ihm selber, weil ich glaube einfach, die Mapner haben ihn nicht richtig eingebunden.
Ja, genau. Das Spiel kam nicht auf ihn zu,
muss man sagen. Bozic hat nach hinten viel gearbeitet, der war in der Defensive stark, aber nach vorne hat er quasi nichts kreiert.
Ja, und umso heftiger war halt in dem ganzen Yannick Osé, der gefühlt überall auf dem Spielfeld stand. Ja?
Ja.
Also so ein Spieler, wie ich ihn ja auch liebe, den du halt überall gefühlt siehst, der halt die ganze Zeit mit Einsatz dabei war, immer von vorne nach hinten, nee, umgekehrt, von hinten nach vorne durchgerannt ist
links und rechts
und überall den Ball hingebracht hat und dem Jungen gönne ich auch das ein oder andere Tor noch dieses Jahr.
Ja, oder Vorlage oder Hauptsache Spielminuten, weil
ja.
So ist, wenn man sich die Aufstellung mal anguckt, Osé auf rechts, Al-Azameh auf links, ja, Bünding und Puttkamer, also einer von den dreien, zwei von den dreien werden natürlich immer im Mittel, in der Innenverteidigung spielen, aber wenn Beimert wieder fit ist, ist eigentlich kein Platz mehr für Osé. Al-Azameh könnte ich mir vorstellen als Aminersatz. Aber insgesamt ein bisschen schwierig. Muss man aber abwarten, wie es läuft. Also ist ja immer gut, Alternativen zu haben. Die Saison ist noch lang, es sind sehr viele Spiele, viele englische Wochen. Von daher musst du eigentlich auch mal ausprobieren und das hat ja wunderbar funktioniert. Ich
meine, selbst, dass du einfach mal ein komplett anderes System spielst, irritiert ja den Gegner halt auch.
Absolut.
Anstatt, dass du immer die eingefahrene Geschichte da abreierst.
Ja, hat in der Defensive auch für gute Ordnung gesorgt, das ganze Spiel über eigentlich. Trotzdem waren die ersten Chancen mehr so auf FCK-Seite, muss man auch sagen. Also die kam auch zum Teil auch mal sehr frei zum Kopfball oder zum Schuss. Wenn das wieder reingegangen wäre, würden wir wahrscheinlich nicht über ein 3-2 für uns reden, sondern vielleicht ein 1-3 oder wie auch immer.
Mhm.
Aber es ist ja so mal ausgegangen, wie es ist. Wir hatten ja auch schon Pech gegen Haching und gegen SC Verl. Das gehört ja zu jedem Spiel irgendwie dabei, dass du mal Glück hast und mal Pech. Mhm. Von daher reden wir jetzt nicht über, wie was wäre, wenn. Ja, man hatte mehr Ballbesitz. Das ist so Heimspiel-Tradition fast immer, dass man Ballbesitz hat und damit nicht so richtig viel anfangen kann. Das ist so ein bisschen so in der ersten Halbzeit. Es wurde immer besser so ein bisschen, weil das Spiel wurde halt auch immer offener. Wenn 5 Tore fallen, weiß man natürlich auch, okay, irgendwann ist das für sie halt auch mal ein bisschen offener. Ja, viel geht über Osé, wie du vorhin schon sagtest. Und Yibi halt, also ja, Yibi war... offensiv nicht ganz so stark, würde ich sagen.
Nee,
war aber auch variabel, fand ich.
Genau, also, war sehr variabel und hat halt nach hinten gut gearbeitet. Ja, alles klar.
Eine Sache ist mir halt auch öfter mal aufgefallen, der Kollege ist ja ein bisschen größer, hat sich auch öfter mal ins Sturmzentrum so ein bisschen mal verirrt. Was auch immer gut war, dann war er halt da, Kopfball, ja, stark war er nicht.
Ist, glaube ich, glaub ich der aktuelle hat. Bully auch auf dem Platz, wenn du so willst. Ne?
Der hat ja, schon eine Kante und
der Footballspieler, den du in der Mannschaft halt auch brauchst.
Das passt sehr gut, der Quarterback. Er ist halt nicht nur groß, sondern auch in, er ist quasi...
Eine Präsenz.
Er ist groß und Undaf breit.
Ein Undaf?
Schon ist, fast anderthalb. Er ist ein Puttkammer hoch und ein Undaf breit. Ja. Aufbau oft über Putti und Bünding natürlich wieder. Das hat gut funktioniert, gute Ordnung im laufenden Spiel, wie ich schon sagte, Standards, reden wir nachher auch nochmal drüber. Aber Puttkammer hat dem Spiel auch wieder sehr gut getan, also dass ja. Der wieder spielt. Ja, eigentlich kann Osei auch für die Zeit, die zwei Spiele, die er davor gespielt hat und Puttkammer nicht, kann ich ihn nicht kritisieren. Und Bünding genauso wenig. Bünding ist so ein bisschen mein Commander im Moment. Mhm. Der ist halt immer so... Also Puttkammer hat ja das Tor gemacht, da sieht man ihn groß. Osei hat halt viel gelaufen, aber Bünding ist so, der hält im Hintergrund. Also ja. Der hält so ein bisschen die Ordnung zusammen, hat immer den Fuß dazwischen, treibt den Ball immer
wohl gut nach vorne. War ja mit Commander tatsächlich nicht viel anders.
Nee, wollte ich gerade sagen, das ist halt wie bei Commander genauso. Deswegen glaube ich, Bünding ist ja jetzt logischerweise seine erste Saison und die ersten paar Spiele gefühlt schon deutlich besser als Commander zu der Zeit. Also Commander ja. Hat sich richtig gut entwickelt, das muss Bünding jetzt auch schaffen. Traue ich ihm aber zu.
Ja, und ich muss sagen, bei Putti, was mir besonders gut bei Putti immer gefällt, das ist halt auch so sein Kampfgeist, den er innerlich hat. Das heißt, wenn er Scheiße gebaut hat, wenn er Fehler gebaut hat, dann versucht er den auch immer mit aller Macht wieder auszumerzen. Da kommt er auch immer gut hinterher.
Ja.
Das hat er jetzt auch in dem Spiel wieder echt top gemacht. Wenn er da mal aus Versehen irgendwas hat durchflutschen lassen, dann hat er normalerweise den Ball immer noch irgendwie zurückgegrätscht oder zumindest ausgespielen können vom ja. Gegner weg, sodass die Situation gerettet werden konnte. Und dafür hat er immer meinen großen Respekt, dass er halt, er ist halt so ein Wiedergutmacher. Der Wiedergutmacher.
Ist auch
ein
der schöner, Wiedergutmacher.
Schöner Spitzname.
Schöner Spitzname. Hallo, mein Name ist Steff Puttkammer. Ich bin der Wiedergutmacher.
Steffen, der Wiedergutmacher Puttkammer.
Ja, finde ich super. Ja, aber hohe Bälle waren immer noch wieder ein bisschen das Problem in der ersten Halbzeit. Also es wurde auch ein bisschen besser, also wieder ins Aus und Flanken waren eher ungefährlich, wurden immer rausgeköpft und so. Das funktioniert immer noch nicht so ganz. Und in der 22. Minute war dann die erste richtige Chance für den FCK. Und im Gegenzug hatten wir ein Abseitstor, was aber klar Abseits war, muss man ehrlich sagen.
Okay.
Ich habe es mir nochmal angeguckt, ja. Logischerweise. Und die Kameraperspektive war zwar wieder ein Tritt in den Sack, allerdings, wenn man mal versucht...
Daran liegt, dass wir das Dach so tief haben. Ne? Also sie sollten vielleicht doch von der neuen Tribüne drehen, nicht von der alten. Dann hast du halt auch einen anderen Blickwinkel. Ne? Ich fand den, so. Unser Blickwinkel, den finde ich nämlich auch nicht so schön,
ja. Wenn
du in dem Fernsehen siehst, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber Problem ist, da ist halt alles
da ist die Technik.
Da ist die Technik, ja. Aber ich würde sagen, klar Abseits und so ist es halt. Ja, Hemland und Andermatt haben mir gefallen, also die Standards von denen, die waren deutlich verbessert. Also, ja,
das muss ich auch sagen,
muss man fast Andermatt, sagen,
100% der immer von mir Kritik einstecken muss, eigentlich hat auch echt ein gut wesentlich Spiel besseres...
Gut Spiel gemacht.
Ja, hat ein wesentlich besseres Spiel gemacht, genau.
Ja, die Standards waren tatsächlich auch mal gefährlich und so war halt auch das 1:0. Ein Standard von Hemlein, einstudierte Variante muss es einfach sein. Also man hat Bünding...
Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass mal Putti da vorne am Pfosten rechnet.
Doch, ich glaube ehrlich gesagt schon.
Ja?
Ja, dass man ihn da hinten...
Mit der hohen Bier, ne?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man ihn jetzt direkt quasi an den Pfosten ja. Platziert hat, aber dass er am zweiten Pfosten steht, war schon geplant, glaube ich. Und okay. Bünding, der da extra hinköpft, also so sah es zumindest aus, also... Vielleicht war es auch alles
gut.
Also,
es war auf jeden Fall einstudiert.
Ich würde sagen, dass man einstudiert. Also Bünding auf Putti und der dann schön eindrückt. Also muss man wirklich sagen, starkes Ding. Bünding ja auch kopfballstark, hat ja bei Dortmund 2 auch wohl das ein oder andere Tor schon gemacht. Ja, war ein schönes Ding. 1:0. Die Freude hielt wieder mal nur kurz.
Ja, ich war, mein Jubelschrei war noch gar nicht zu Ende.
Jubel! Ja, genau. Zwei Minuten später quasi, aber ja.
Nicht ganz. Eine Minute, 50 Sekunden. Der Magenta-Reporter hat extra nochmal nachgefragt.
Der Übergang hat wieder gestoppt, genau. Ja, richtig. 27. Minute nach Ecke und vermeintlich Abseitsposition. Das war noch schwerer aufzulösen. Würde ich aber auch sagen, dass das Abseits war. Das hätte man gerne zurückpfeifen dürfen. Ja. Wenn es wirklich Abseits war, Armutszeugnis für den Linienrichter, weil das muss er sehen.
Ja.
Da ist keiner irgendwie zwischen gewesen. Das muss er einfach sehen. Deswegen hoffe ich einfach mal für ihn, ist jetzt, wie wir wissen, der Spielausgang, ist es mir auch egal, ob es jetzt Abseits war oder nicht. Ich würde aber sagen, aus diesen, ja, NDR hat ja die gleiche Kamera gehabt wie Magenta, also logischerweise dann war es nichts gebracht, als ich mir das bei beiden nochmal angeguckt habe. ja, war, ich würde auch sagen, es war Abseits. Ja, es stand 1:1. Meppen hatte wieder Nackenschlag zu verkraften, das ist ja auch schon Tradition in dieser Saison leider. Aber Meppen hat sich davon nicht unterkriegen lassen,
genau. Wurde
immer stärker.
Das war diesmal offensiv. Was anderes, man hat sich nicht unterkriegen lassen.
Das ist so, genau. Das war wirklich gut. Ja. Aber der FCK war auch, man muss auch einfach sagen, war sehr, sehr schwach. Hat sich auf Konter konzentriert, die halt auch schwach waren, wie gesagt, die Abschlüsse waren auch schwach, wenn die dann mal eine gute Chance hatten, wenn die etwas höher in der Tabelle wären, wären die wahrscheinlich drin gewesen. Das sind so Sachen, die mit mangelndem Selbstvertrauen wahrscheinlich zu erklären sind, hatten aber auch eine gute Druckphase. Stimmt gar nicht, das war die Druckphase vor und nach der Halbzeit waren wir natürlich, weil ja auch nach der Halbzeit quasi das 2:1 fiel.
Genau.
Auch ein sehr schönes Tor, also das schönste Tor dieser Saison, würde ich fast noch sagen, ist, das von Rahmer mal ausgeklammert, war natürlich auch geil, aber schön rausgespielt war noch das 1:0 in Haching. Aber dieses 2:1 war mindestens genauso gut.
Ja, das hat Guda auch richtig schön aus 16 Meter Entfernung praktisch da reingezimmert und das sah wirklich sehr göttlich aus.
Ein bisschen wie das Tanku-Tor, ja. Nur halt ein bisschen höher. Also vom, ja. Von Schluss, genau. Ja, Putti auch wieder dabei gewesen. Pio und Gut, also Putti und Pio, die dann wirklich, Putti an den Ball erarbeitet, Pio hat den schön auf Guda gelegt. Das war wirklich sehr, sehr stark gemacht. Auch endlich mal, dass man sich jetzt auch mal belohnt. Jetzt führt man wieder 2:1. Das heißt, auch nach dem ersten Lackenschlag und auch nach dem zweiten, so wie können wir schon mal krass spoilern, aber das weiß ja natürlich auch jeder, der es hier hört, man ist aber wieder zurückgekommen. Und das könnte halt wichtig sein, auch im Laufe der Saison. Ja, wir waren aber immer noch anfällig nach hohen Bällen, vor allen Dingen nach Standards, vor allen Dingen nach Ecken, aber halt
komisch.
Auch aus dem Spiel heraus ein bisschen. Ja. Aber unsere hohen Bälle kommen dafür ein bisschen besser. Im Spiel, das hat man gemerkt, dass die dann immer dass man auf die zweiten Bälle dann gekriegt hat, wenn man den ersten schon nicht gekriegt. Also man ist immer gut nachgesessen, immer gut nachgesetzt, was halt gegen Halle halt nicht funktioniert hat, hat hier umso besser funktioniert. Und man wurde immer stärker. Ja, ab der 60. Minute kam auch ein alter Bekannter ins Spiel. Normalerweise würde ich Auswechslungen bei den Gegnern natürlich nicht erwähnen, weil
das sieht ja nicht keinen. Wenn es um Marius geht, dann müssen wir doch nochmal jemanden erwähnen. Ja, ne? Junge, genau. Junge, der hat ja auch nachher noch, kommen wir glaube ich auch noch drauf, eine ganz schön krasse Aktion gehabt.
Ja.
Ich sag nur, das Klappmesser, ey.
Simon, ich hab's ehrlich gesagt nie während des Spiels nicht so richtig mitbekommen, aber ja, kommen wir gleich mal drauf zu.
Richtig heftig.
Ja, absolut. 67. Minute, also jetzt wurde Lauter ein bisschen stärker, jetzt kommt die Druckphase von den Lauteran. Also das 2:2 war da eigentlich das richtige Resultat, muss man sagen, weil die ja wirklich auch so langsam sich das erarbeitet haben. Ecke, Pure, fehlte Ordnung wieder mal beim Kopfverduell, weil Pio war gegen Pure und steigt auch nicht richtig hoch. Da müsste man eigentlich sagen, warum ist da kein Puttkamer oder Ose, der gegen ihn im Kopfballduell steht? Dann hätte das wahrscheinlich deutlich besser funktioniert. Und ja. Auch wenn einer von denen mal hochgesprungen wäre. Und unser Pech natürlich wieder an die Latte, auf dem Boden, an die Latte ins Tor. Ja, es gibt wahrscheinlich auch Zeiten, da springt er eigentlich raus aus dem Tor. Aber nein, wir sind gerade unten drin und dann läuft auch viel gegen uns. Ja, deswegen, also... Dann wurde Lautern immer noch besser so ein bisschen und hatte schon ein bisschen Hoffnung, Alter, wenn die jetzt das hier noch irgendwie holen, dann raste ich aber auch aus.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ich saß auch sehr unruhig vor dem Fernseher, ja leider. Das hatten wir schon das Thema. Und
ist natürlich nicht so, dass ich jetzt da saß und gedacht habe, ja, verkacken wir noch. Das Gefühl hatte ich halt bei Halle nach dem 3:1, das Spiel ist vorbei. Hatte ich jetzt nicht, aber Lautern wurde halt ein bisschen besser und die haben ja auch wohl Qualität da.
Die Nervosität stieg.
Das hat man auch gemerkt, weil immer mehr Fehlpässe vom SV Meppen kamen. Aber was dann kam, war die 73. Minute und zwar
der Lukas Krüger
kam rein. Genau. Ja. Hab mir noch eine Szene aufgeschrieben, die er quasi direkt nach seiner Einwechslung hatte. Und das zeigt einfach, dass man solche Jungs bringen muss. Der ist noch heiß, der hat noch
richtig Bock.
Der hat sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt, rennt hinterher, versucht ihn zu kriegen und schreit aus Inbrunst sozusagen raus, dass er, als er den Ball nicht mehr kriegt. Das war eine schöne Szene. Also direkt nach seinem Einwechsel muss man vielleicht drauf gucken, wenn man nochmal Lust zu hat. Da hat man gesehen, der Junge, der ist heiß, der hat Bock und der will.
Ja, genau. Das sehen wir ja nachher dann tatsächlich auch bei seinem Tor noch. Denn er ist wirklich einer der Kandidaten, die ich wirklich länger sehen will auf dem Platz noch. Denn wie du schon gesagt hast, der hat Bock. Das ist halt auch die Rampensau, die du vielleicht mal wieder auf dem Platz brauchst. Einer, der sich durchbolzt, so wie er es nachher beim Tor gemacht hat, und einfach da mal wieder so ein bisschen das Spiel an sich reißt und sagt, verdammt Axt, ich will das jetzt hier.
Genau,
das mit seinem absoluten Willen das jetzt einfach durchzieht. Und genau. Respekt, junger Mann, gut gemacht, weitermachen.
Er hat auch einen guten Vornamen, ne? Das ist ein guter Mann, Lukas
Krüger. Ja, wieso hat er noch einen zweiten Vornamen?
Ja, Felix.
Das stimmt. Felix, der Glückliche, ist ein guter Vorname für ihn, auf jeden Fall. So.
Ja, Kleinsorge, wie du vorhin schon sagst, mit einem schlimmen Armin-Foul habe ich mir auch geschrieben. Also noch schlimmer als ein Armin-Foul eigentlich.
Also wenn er den Spieler trifft, dann ist er mit Rot vom Platz.
Was ich mit Armin-Foul meine, war, dass die rote Karte gegen Armin, die angeblich wohl eine klare rote Karte war, die sich niemand genau angucken musste, weil das war klar rot. Ich bin immer noch der Meinung, für mich gerade gelb.
Ja.
Aber angeblich springt er damit, ich Ich habe es mir noch öfter mal angeguckt, aber ich sehe es halt nicht, dass er da mit beiden Beinen reinspringt. Also Armin jetzt.
Ne? Ja, ja, Armin. Aber ich wollte gerade sagen, bei Kleinsorge war das auf jeden Fall so.
Ja,
hast du nur gesehen, wie er sich so seitlich hinlegte, einmal noch kurz die Beine anwinkelte, um dann diesen Klappmessersprung zu machen
ja,
und da reingrätscht in den Lauf. Ich denke, Alter, wenn der trifft, ey, gute Nacht.
Hat auch gegen Krüger das Foul gemacht. Trifft ihn ja Gott sei Dank nicht, weil dann wäre Krüger wahrscheinlich auch, hätte auch das Klappmesser gemacht.
Ja.
Also Hammer. Also das muss er definitiv lassen. Das, eigentlich ist der Versuch auch schon strafbar, denke ich mal. Wenn man
mich wundert das auch, dass er so weggekommen ist.
Ja, dass man, wenn man also eine Verletzung des Gegners in Kauf nimmt, ja, er trifft ihn nicht. Das kann vielleicht auch nochmal jemand sagen, ob das dann für gelb reicht. Aber ich meine, wenn man da mit beiden Beinen wirklich also reinspringt.
Das war purer Vorsatz, wirklich. Also das sah nach purem Vorsatz aus.
Ich unterstelle mir absolut...
Purer Vorsatz.
Ich unterstelle mir absolut nichts Böses. Ne? Aber trotzdem, das muss er einfach lassen. Muss er einfach lassen, aber gut.
Das interessiert uns nicht weiter. Wir sehen uns in 17 Spieltagen. Nee, 19, Entschuldigung, 19
Spieltagen. Ja, in Lauter auf jeden Fall, genau. Ja. Ja, 86. Minute war dann das 3-2 durch die Krüger-Show.
Wie er sich durchgebolzt hat, geile Sau, wirklich.
Hatte so ein bisschen was von dem Tanku-Tor vor einem Jahr. Gegen Lautern können wir uns durchtanken. Also Tanku war nicht ganz so stark in dem Fall, weil Lautern da noch schwächer war. Also was heißt noch schwächer? Jetzt hat er ja gegen 7 auf einen Streich quasi. Durchgeboxt, aber bei Tanku waren es, glaube ich, nur 2 oder 3. Aber war trotzdem so, also dass man sich durch die Abwehr quasi so komplett durchboxt,
Hammer,
war schon der Wahnsinn.
Sehr cool gemacht, sehr cool gemacht.
Und die Vorlage von Nikolas
Andermatt. Wenn er länger gespielt hätte, wäre er wahrscheinlich sogar mein Spieler des Spiels geworden, aber Ose hat halt über längere Zeit die Leistung erbringen dürfen.
Man muss auch müssen. Ja, man muss sagen, der Doppelpass mit Nikolas Andermatt, der ein bisschen gescholten war, der hat jetzt, hat er eigentlich 90 Minuten gespielt? Ich glaube, er hat 90 Minuten gespielt, oder?
Ich glaube auch, ja.
Ja, hat er. Genau, Bündinger, muss man noch sagen, kam verletzt raus. Ich hoffe, das war nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil den Mann möchte ich nicht missen, ehrlich gesagt.
So ganz schlimm sah es nicht aus. Ja, außer als hätte er die Oberschenkel extrem verkrampft gehabt. So sah das aus.
Ja, von, genau. Zerrung vielleicht oder sowas.
Ja.
Ja, und Armin hat in der Innenverteidigung gespielt. Das hat vielleicht auch ein bisschen dazu geführt, dass bei dem 2-2 sozusagen ja, der eine Groß halt irgendwie gefehlt hat, so ein bisschen. Also Armin ja logischerweise mehr auf den Außen zu sehen, aber nee, man hört ja bei Al-Hazameh, dass er eigentlich auch Innenverteidiger ist. Armin war in der Innenverteidigung, das hat man während des Spiels auch wohl gesehen.
Ja.
Ja.
Dann gab es noch eine rote Karte.
Liebgewonnene Tradition, dass wir halt nochmal eben eine rote Karte uns abholen. Oh.
Ich fand auch süß, dass es bei Magenta eingeblendet war. Ich sage, okay, der Trainer kriegt rot, das kriegen wir jetzt oben auch angezeigt. Das irritiert den Zuschauer auch ein bisschen.
Das hat mich auch ein bisschen irritiert, muss ich ehrlich sagen. Wo ich dachte, okay, das wird da
eingeblendet. Kannst du machen, musst du aber nicht.
Ja, eigentlich nicht, ja. Aber genau, wegen unsportlichem Verhalten oder wie Colinas Erben, ob wir uns auf Twitter geantwortet haben, werfen oder treten Gegenstände aufs Spielfeld ist zwingend rot für ein, für ein Teammitglied.
Dann
ist also ist egal, ob es Spielverzögerung war oder ist es ja in dem Fall logischerweise immer, aber es war jetzt nicht explizit wegen Zeitschinden oder so, sondern ja,
Frust.
Immer Frust, ja, oder wegen Frust meistens, genau. Mhm. Weit bei Thorsten Frings nicht, weil es stand ja schon 3-2. Ich hätte das auch so empfunden, dass er da halt das Spiel verzögern wollte an Schiedsrichterstelle, von daher war rot leider richtige Entscheidung. Ja. Jetzt ist er gesperrt für ein Spiel gegen Dynamo. Aber gut, er hat auch die Fans gehört. Frings raus, hat er eben selber gemacht.
Ja,
jetzt gegen,
zumindest kurzfristig.
Kurzfristig, genau. Jetzt gegen Dynamo. Ein Spiel, was, ich weiß gar nicht, ob das schon so große Tradition hat. Ich glaube noch nicht. Haben wir schon mal gegen Dynamo Dresden gespielt?
Ich erinnere mich nicht.
Würde ich, weiß ich auch nicht. Aber es wird ein sehr schweres Spiel. Dynamo Dresden Absteiger aus der zweiten Liga.
Ja.
Könnte jetzt so ein bisschen uns den Schwung nehmen, den wir jetzt...
Hoffentlich nicht. Das ist es ja halt gerade. Ja,
wir brauchen immer den Knotenlöser im Spiel. Das zieht sich durch fast jede Saison durch. Also meistens war es immer, ich muss mal gucken, ich habe mal die Dinger hier mehr rausgesucht. Das 4-0 gegen Zwickau, wenn man sich in unserer ersten Saison erinnert, davor haben wir auch relativ viel verloren. Es ging mit einem 2-2 gegen Würzburg los. Das war noch gut, auch ein Absteiger damals. Und dann hat es erst ein paar Niederlagen gehagelt. Kann man am Anfang noch nicht so sagen, aber trotzdem, das 4-0 gegen Zwickau war da in dem Fall schon sehr wichtig. Die zweite Saison hat keinen so einen richtigen Knotenlöser, muss man sagen. Da haben wir uns rausgearbeitet. Es gab halt wichtige Spiele wie gegen das 1-1 gegen Energie Cottbus. Mhm. Wer sich noch erinnert, in der 94. Minute der Ausgleich durch Granatowski. Da gab es aber viele Nackenschläge, wer das Würzburg-Spiel noch in Erinnerung hat.
Oh,
zweite Minute in der Nachspielzeit. Mhm. In der ersten Halbzeit das 1-1 kriegt, in der 94. Minute halt das 2-1. Da habe ich schon gesagt, auch schon gedacht, jo, okay, hoffentlich werden die Dauerkarten in der Regionalliga ein bisschen günstiger. Ist ja Gott sei Dank nicht so gekommen. Gegen Groß Asbach war das Spiel auch 1-0 verloren. Da haben wir immer in der letzten, da hat sich so ein bisschen die Tradition gefestigt, dass wir in den letzten Minuten immer das Spiel verlieren. Ja, in der dritten Saison war es der Knotenlöser schon recht früh so ein bisschen, also zumindest der Knotenlöser bei Dennis Undaff, das war das der dritte Spieltag,
das war das Wichtige. 4-2. Ja, weil, wo auch schon alle geschrien haben, wir brauchen wirklich noch einen Stürmer, ja, weil Undaff es nicht bringt. Und das hat sich ja dann doch sehr schnell geklärt.
Hat sich geklärt, genau. Ja, das 3-0 und das 6-1 spätestens dann gegen Kaiserslautern war halt wichtig. Und dann war die Saison eigentlich, ja, gerettet. Ja, sie wurde auf jeden Fall geprägt. In der zweiten Saison standen wir halt quasi bis zur Rückrunde noch unten drin oder halt hatten auch zum Teil mal 6 oder 7 Punkte, glaube ich, oder 5 Punkte irgendwie so Rückstand auf das rettende Ufer. Das sind alles psychologisch nicht so gute Punkte. Trotzdem haben wir uns da rausgekämpft. Deswegen würde ich halt auch immer noch sagen, selbst wenn wir jetzt...
Es sind 8 Punkte bis Platz 1.
So.
Ist alles noch drin.
Ich bin noch sehr, sehr guter Dinge. Ich sag mal, das Spiel jetzt als Knotenlöser festzumachen, kann man machen. Also auf jeden Fall, das 3-2 gegen das 3-2 von Lukas Krüger war auf jeden Fall ein wichtiges Tor, wo alle gejubelt haben, das schweißt zusammen. Das finde ich super. Daran muss man sich ein bisschen hochhalten. An der Leistung kann man das halt nur zum Teil, weil Lautern halt auch ein bisschen zu schwach war, um zu sagen, jo, das war jetzt ein richtig starkes Spiel. Aber wir haben gewonnen. Das war das erste Heimspiel, was wir gewonnen haben. Man muss einfach die positiven Punkte sich vorhalten. Und dann sollte man vielleicht auch gegen Dynamo punkten können.
So ist es.
So, Dynamo ist jetzt ja Auswärtsspiel. Das nächste Heimspiel ist, ich muss mal eben schnell gucken, gegen wen wir zu Hause spielen.
Nicht Tükütü?
Nein, es ist der Waldhof.
Der Waldhof kommt erst. Oh Gott.
Wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Waldhof ist ja immer noch einer meiner Top-Abstiegskandidaten, also mit Top-Abstiegskandidaten. Die anderen meiner Top-Abstiegskandidaten, na gut, 2 sind tatsächlich noch unten drin. Magdeburg hatte ich noch drin und Lübeck.
Oh, was, Magdeburg als Abstiegskandidat?
Ja. Also Magdeburg hat mich absolut letzte Saison nicht überzeugt. Ich habe den Waldhof noch drin, ich habe SC Verl drin, als 20-Star getippt. Aber überraschend der Saison habe ich getippt, habe ich Saarbrücken und Tükütü München. Tükütü München habe ich bei Kicktipp, glaube ich, auch auf Platz 20 getippt, weil ich hoffe, dass die noch die Lizenz entzogen bekommen. Da gibt es ja so Gerichtstermine. Ich mag den Club ehrlich gesagt nicht so gerne. Ist mir ein bisschen unsympathisch. Einerseits halt, weil man irgendwie versucht, durch alles gerichtlich zu klären. Dann haben sie sich angeblich geeinigt mit Schweinfurt, dass man sagt, oder mit dem Bayerischen Verband, jo, wir steigen auf, ihr DFB-Pokal. Dann geht man da jetzt 2 Tage vorher gefühlt auch nochmal gerichtlich vor. Dann ist das halt sowieso ein Club, der einen Investor hat, das finde ich ja sowieso immer scheiße. Von daher ist es nicht so schade, wenn die absteigen würden. Oder ja, gönnt man natürlich eigentlich keinem.
Grundsätzlich ist mir ehrlich gesagt egal, wer unten steht, Hauptsache das sind nicht wir.
Genau, 4 Leute müssen unter uns stehen. Ja. Deswegen, also Mannheim wird ein sehr wichtiges Spiel. Dynamo, auch ein wichtiges Spiel für die Moral natürlich. Also wenn wir da einen Punkt mitnehmen, reicht mir das schon vollkommen.
Ich will 3.
3 wäre natürlich absolut besser, weil Dynamo hat auch gezeigt, dass die schlagbar sind. Das sind so ein bisschen die Minimalisten.
Ja, und ich glaube, es täte Thorsten Frings halt auch ganz gut, die 3 noch mitzunehmen, einfach damit er auch so ein bisschen mehr Luft zum Atmen wieder bekommt, die gerade von den Fans abgeschnürt wird.
Ja, Moment.
Es ist halt natürlich auch schwierig. Ich bin mir auch ganz sicher, dass halt, also auch wenn der Verein schreibt, bei uns gibt es keine Trainerdiskussionen und so, alles klar. Neidhardt hat auch gesagt, ich habe meinen Jungs nicht zu verkünden und ist am nächsten Tag gegangen. Ja, weißt du, also auf solche Aussagen gebe ich halt gar nichts.
Ja.
Es ist mir klar, dass sie diese Trainerdiskussion nicht wollen. Ist mir aber auch klar, dass es mit Sicherheit auch im Vorstand und im Verein brodelt, wenn es so läuft, wie es im Augenblick läuft. Umso wichtiger, umso besser, umso schöner für ihn sollte er jetzt nochmal 3 Punkte einfahren können, wenn wir jetzt in Dresden halt den nächsten Auswärtssieg holen.
Es kommt immer drauf an. Also die Saison ist ja jetzt noch, ist ja noch alles okay. 2 Siege, 5 Niederlagen, das ist natürlich schon viel.
Harte Bilanz, ja.
Ja, 5 Niederlagen, das ist der Höchstwert der Liga. Das Lübeck und Magdeburg haben das
die,
halt auch.
Die Einblendung vor dem Lautern-Spiel tat mir auch ein bisschen weh, wo dann stand die letzten 17 Spiele nicht gewonnen. Ne?
Thorsten Frings.
Nee, die wir.
Nein, Thorsten Frings.
Thorsten Frings?
Ja, wir haben doch das letzte Spiel gegen Braunschweig gewonnen. Habe ich aber im ersten Moment auch gedacht, wie gesagt, ich kann das nicht.
Ja,
ich meine, war nach Corona nicht gut. Aber nein,
das war so schlecht.
Das war Thorsten Frings.
Was es halt auch nicht besser macht, ist halt trotzdem eine halbe Saison.
Ja, das kann man sagen, ja, stimmt. Ja, man kann aber auch sagen, Thorsten Frings dann 2, also 1 von 17 Spielen nur gewonnen, aber mit dem SV Meppen immerhin 2 von 7 Spielen. Ja, klingt so. Schon deutlich besser. Ist jetzt immer noch nicht so gut.
Ist noch nicht das, was wir am Ende des Tages wollen, aber wir arbeiten dran.
Wir
und
arbeiten
er hoffentlich auch.
Ja, deswegen. Also jetzt Dynamo, dann Waldhof. Wenn wir 4 Punkte holen, bin ich zufrieden. Wenn wir 6 Punkte holen, bin ich überglücklich. Wenn wir nur 3 Punkte holen, müssen wir eventuell reden, weil, also wir müssen sowieso immer reden. Das ist ja unser Job quasi. Unser
Job, ja.
Unsere Berufung. Sagen wir nicht Job, das klingt dazu, nur dafür Geld kriegen.
Ja.
Außer vom Pogge.
Ich wollte es gerade einmachen, weil bisher Geld kriegen. Und das ist natürlich auch für die Allgemeinheit wieder ausgetan.
Selbstverständlich, genau. Deswegen also, ja, und alles, was unter 3 ist, ist eigentlich inakzeptabel. So, aber mal abwarten. Wir müssen immer die Leistungen natürlich besprechen. Selbst wenn wir zweimal unentschieden spielen, kann man noch sagen, oh, dann haben wir bei diesem Mal wieder unentschieden gespielt. Wir sind, glaube ich, die einzige, aber nee, sind wir nicht. Aber es ist eine der wenigen Mannschaften, die noch nicht unentschieden gespielt hat.
Also wie ist das mit Lautern? Achso, die hatten ja fast alles unentschieden.
Bis die auf haben nur unentschieden. Ja. Ja, wir haben 4 unentschieden und 3 Niederlagen.
Ich würde sagen, nur nicht.
Nein. Ich meinte keinen Sieg damit.
Nee.
Ja, 2 Mannschaften haben noch keinen Sieg. Das ist der VfB Lübeck und der erste FC Kaiserslautern.
Ja, okay. Dann sind wir, glaube ich, am Ende für heute und wir sind auch am Ende. Wir sind gespannt, was uns nach Dresden oder
in Dresden erwartet. Jetzt viel länger geworden, nee, oder?
Wir sind bei 50 Minuten.
Ja, dann nur ein bisschen länger für 2 Spiele, aber ja, wie gesagt, es ist halt schwierig, wenn man dann das halbe Spiel ist noch komplett runter. Das haben wir halt ein bisschen gerusht.
Das hätte uns auch, glaube ich, einfach wieder ein bisschen runtergezogen und dann hätte uns der Podcast nicht so viel Freude bereitet, wie er es jetzt am Ende getan hat.
Ich hoffe, euch hat es auch Freude bereitet. Oh, wolltest du auch gerade sagen, es tut mir leid, dass ich da wieder durchgestiegen.
Alles gut, ich finde es schön, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Schade. Gut, dann hören wir uns nach Dresden.
Jo, bis dann.
Tschüssi.
Ciao.